Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Was muslimisches Leben ausmacht, das ist heute unser Thema. Zumindest in einigen Bereichen schauen wir in Religionen heute genauer hin. Es geht um das Leben in Moscheen, um muslimische Popstars, die kaum ein Nicht-Muslim kennt, und es geht um den sogenannten politischen Islam, also um Gewalt, die mit radikalisierter Religion begründet wird. Anfang November tötete ein junger Mann, islamistisch radikalisiert, in Wien 4 Menschen und verletzte über 20 weitere. Mitte dieser Woche reagierte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz mit der Ankündigung drastischer Gesetzesvorhaben.
Im Kampf gegen den politischen Islam werden wir einen Straftatbestand politischer Islam schaffen, um gegen diejenigen vorgehen zu können, die selbst keine Terroristen sind, aber den Nährboden für solche schaffen. Es wird weitere Möglichkeiten für die Schließung der Kulturstätten geben, eine Einführung eines Imamregisters, das Symbol- und Vereinsgesetz wird verschärft und darüber hinaus werden Maßnahmen gesetzt, um Finanzströme zur Terrorismusfinanzierung trockenlegen zu können.
Kann ein bestimmtes Verständnis einer Religion, Stichwort politischer Islam, wirklich ein Straftatbestand sein? Nicht nur in Österreich wird darüber gestritten. Islamistische Radikalisierung stehen Gesellschaften überall in der Welt einigermaßen ratlos gegenüber. Was kann man wirklich gegen Terror im Namen der Religion tun? Ratlosigkeit. In Österreich versucht die Regierung nun zumindest die Netzwerke von Islamisten besser zu verstehen. Wer arbeitet mit wem zusammen? Von wo kommt das Geld? Wer nimmt wie Einfluss in Österreich? Solche und ähnliche Fragen soll die Dokumentationsstelle politischer Islam klären. Das ist keine direkte Reaktion auf den Anschlag vom 2. November. Die Dokumentationsstelle existiert seit dem Sommer. Aber das Attentat hat noch einmal auf schreckliche Weise in den Blick gerückt, was in der österreichischen Politik mit politischem Islam gemeint ist. Alexander Musik berichtet aus Wien.
Die Dokumentationsstelle politischer Islam in Wien hat ihre Arbeit aufgenommen, bislang im Verborgenen. Angesiedelt ist die Einrichtung im 7. Wiener Gemeindebezirk. Die genaue Adresse möchte Lisa Fellhofer als Leiterin der wissenschaftlichen Dienststelle mit einem 7- bis 10-köpfigen Team nicht nennen. Es gibt noch keine Homepage. Die Aufgabe der Stelle aber, benennt Integrationsministerin Susanne Raab gegenüber dem Deutschlandfunk Kultur ganz klar.
Wir wollen mit der Dokumentationsstelle politischer Islam Netzwerke und Strukturen durchleuchten, die Nährboden sind für Extremismus, die Nährboden sind für diese extremistische Ideologie des politischen Islam, beispielsweise Vereinsstrukturen oder auch soziale Medien oder auch im Bildungsbereich, Bereich Kindergärten oder Schulen, wo wir in Österreich auch da und dort einen Einfluss aus dem Ausland, aus der Türkei, aus Saudi-Arabien und aus anderen Ländern feststellen müssen.
Nach dem islamistischen Terroranschlag mit 4 Toten und 23 Verletzten vom 2. November im Herzen Wiens betont die Leiterin der neuen Dokumentationsstelle Lisa Fellhofer, wie wichtig es sei, sich mit Ideologien, die den Nährboden für die Radikalisierung junger Menschen bilden können, sachlich und faktenorientiert auseinanderzusetzen. Dabei war für sie die erste Aufgabe der Dokumentationsstelle, zu definieren, was der politische Islam überhaupt ist.
Wir sehen uns die Netzwerke an, das politische Islam. Wir wollen dann auch Akteure und Strukturen uns ansehen in weiterer Folge und auch die Methoden des politischen Islam, wie er agiert, wie er auch argumentiert.
Die 38-Jährige hat Romanistik und Politikwissenschaft studiert und versteht sich als Wissensmanagerin. Die Dokumentationsstelle sei keine Spionagebehörde, die sich gegen die Muslime richte. Das zu kommunizieren wird nicht einfach sein. Für die IGGÖ, die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, sei die Mitarbeit bei der Dokumentationsstelle unzumutbar, ließ IGGÖ-Präsident Ümit Vural wissen. Die Glaubensgemeinschaft fürchtet tatsächlich eine Überwachung der Muslime in Österreich. Ümit Vural sympathisiert allerdings selbst mit der islamistischen Ideologie von Milli Görüş. Lisa Fellhofer hat trotz dieser Fundamentalkritik die IGGÖ aufgesucht.
Weil ich das natürlich mitgekriegt habe im Vorfeld, die Kritik, die es gab. Und mir war es wichtig, mich mit dem Präsidenten auch direkt zusammenzusetzen, mich mit ihm auszutauschen.
Weitere Gesprächstermine sind indes erst einmal nicht vereinbart. So nimmt die Dokumentationsstelle Politischer Islam eben ohne die IGGÖ ihre Arbeit auf. Mit Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats ist Muhannad Korchide vom Zentrum für Islamische Theologie der Uni Münster, dem größten Forschungszentrum zum Islam in Europa.
Ein Phänomen haben wir fast, kann ich sagen, aus den Augen verloren oder überhaupt nicht beachtet, und zwar eben das Phänomen des politischen Islams, das inzwischen sich so etabliert hat, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, aber auch außerhalb von Europa, mit all seinen Strukturen, die sehr subtil auch in der Gesellschaft sich verbreitet haben, weiterhin verbreiten, mit einer gefährlichen Ideologie, die, wenn man genauer hinschaut, sich nicht so weit entfernt von eben salafistischen und dschihadistischen Ideologien, nur sie ist umhüllt mit einem Mantel der Integration, mit einem Mantel der Demokratie, aber nach innen geht es um eine andere Rhetorik.
Das Problem sei, es gebe kaum wissenschaftliche Forschungsergebnisse zum politischen Islam. Daher sei er so dankbar, dass sich das nun ändere, so Korchide, der seit 10 Jahren an der Uni Münster lehrt, anlässlich der offiziellen Vorstellung der neuen Dokumentationsstelle.
Ich war vor einigen Monaten auf Einladung des Religionsministers in Ägypten, aber auch in anderen Ländern, islamischen Ländern, die alle beklagen, ja, wir haben ein Problem mit dem politischen Islam, auch in den islamischen Ländern, aber wir wissen wenig darüber. Und vor allem der politische Islam hat ja seine Zentren mehr in Europa mittlerweile als in den islamischen Ländern.
Der politische Islam sei eine menschenfeindliche Ideologie, die die Herrschaft im Namen des Islam anstrebe, sagte Korchide in einem Zeitungsinterview. Integrationsministerin Susanne Raab betont denn auch, dass die neue Forschungsstelle keine Einrichtung im Kampf gegen die Religion sei. Vielmehr müsse eine Trennlinie gezogen werden gegen den Extremismus überall dort, wo die Religion missbraucht werde für eine extremistische Ideologie.
Beispielsweise wollen wir nicht, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Österreich irgendwo angezweifelt wird, dass mit Kindern in Moscheen Kriegsspiele gemacht werden. Auch das haben wir erlebt, dass sozusagen Burschen, Mädchen in der Schule eine sogenannte Haram-Kultur auferlegen. Das ist alles ein Nährboden von extremistischen Gedankengut, integrationsfeindlich, spaltet und richtet sich gegen unsere demokratischen Grundwerte. Und ich glaube, hier muss man das Bewusstsein noch schärfen, dass all diese Dinge etwas bedeuten für unsere Gesellschaft, das wir langfristig nicht haben wollen.
Die Dokumentationsstelle nehme international eine Vorreiterrolle ein, sagt Raab. Damit sie effektiv sei, müsse sie aber auch sichtbar sein. Doch die Leiterin Lisa Fellhofer weiß, wie heikel diese Sichtbarkeit ist und setzt vorerst auf Diskretion. Mitte Oktober wurde in Conflans-Sainte-Honorine, nordwestlich von Paris, ein Lehrer gezielt von einem islamistischen Terroristen ermordet. Kurz danach und noch vor dem islamistischen Terroranschlag in Wien, sagte Fellhofer,
die Stelle, die Dokumentationsstelle wurde dazu eingerichtet, damit es in Österreich gar nicht so weit kommt zu solchen Ereignissen und Vorfällen. Und das ist auch genau unsere Aufgabe, genau hinzusehen, wo sind die Herausforderungen und Probleme, die durch den politischen Islam entstehen, der dann Radikalisierung und Extremismus fördert und beeinflusst. Und da dann vorab eigentlich frühzeitig schon zu sagen, das ist das Problem und damit muss man umgehen und dann eben das auch weiterzugeben an Stakeholder.
Die Stakeholder, das sind in dem Fall auch die Sicherheitsbehörden und die Polizei. In einigen Monaten sollen erste Forschungsergebnisse bekannt gegeben werden.
Forschungsarbeit in einem aufgeladenen Umfeld. In Wien hat die Dokumentationsstelle Politischer Islam ihre Arbeit aufgenommen. Alexander Musik berichtete. Österreich streitet darüber, ob politischer Islam ein guter Oberbegriff ist für Gewalt, die sich auf den Islam beruft und will ihn erforschen. Wir haben es gerade gehört. Wenn es um einen zu radikalen Islam geht, dann schaut man in der Debatte gerne auf die Moscheen und ihre Imame. Gut 2400 Moscheen gibt es in Deutschland. Sie werden von außen, also von denen, die nicht muslimisch sind, oft mit Misstrauen betrachtet. Als der Ort nämlich, an dem durch fanatische Imame religiöse Radikalisierung geschieht. Die Islamwissenschaftlerin Aisha Almila Akca ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität. Sie hat Moscheeleben in Deutschland erforscht. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Sie sind Islamwissenschaftlerin und Sie sind auch Politikwissenschaftlerin. Können Sie mit dem Begriff politischer Islam etwas anfangen? Also leistet der, was er soll, nämlich gewalttätigen Islamismus vom religiös verstandenen Islam abzugrenzen?
Tatsächlich glaube ich, dass eher weniger. Tatsächlich sehen wir auch, dass es eine breite Debatte darüber gibt, auch unter Muslimen und Musliminnen. Kein Muslim und keine Muslimin, die ich kenne, würde von sich selber behaupten, ich bin Anhänger oder Anhängerin eines politischen Islams. Ich habe mich selber tatsächlich auch wenig damit beschäftigt, weil es in meinen Forschungen mir kaum begegnet ist.
Sie haben sich mit etwas beschäftigt, was beim Blick von außen ganz oft aber tatsächlich als Hotspot des sogenannten politischen Islam wahrgenommen wird, nämlich mit der Moschee. Die wird wahrgenommen als der Ort, an dem sich Muslime treffen, um sich zu radikalisieren. Das wird dann noch verstärkt durch Medienberichte, die Blicke in die geheime Giftküche der islamistischen Radikalisierung versprechen. Und wenn man nüchtern guckt, dann kann man allein schon von den Zahlen her sagen, so kann es wahrscheinlich nicht sein, wenn es 2400 Moscheen gibt. Das werden in der Mehrzahl wohl ganz gewöhnliche Orte sein, an denen ganz verschiedene Menschen verschiedene, mehr oder weniger mit Glauben verbundene Dinge tun. Klingt banal, aber muss man wahrscheinlich erstmal so deutlich sagen. Eine Moschee ist eben nicht nur das Freitagsgebet. Was haben Sie in der Moschee erlebt?
In den Moscheen, in denen ich meine Forschung gemacht habe, waren tatsächlich die Freitagsversammlungen mitsamt der Freitagsgebete und der Freitagspredigten nicht unbedingt zentral im Leben der Muslime und Musliminnen. Tatsächlich muss man ja auch bedenken, berufstätige Muslime und Muslimen können freitags nicht immer unbedingt zu den jeweiligen Mittagszeiten die Moschee aufsuchen. Deswegen ist zum Beispiel der Karfreitag, der ja immer ein Feiertag ist und immer frei ist, für die allermeisten Berufstätigen zumindest, dann auch der einzige Tag im Jahr, in dem sehr viele männliche Muslime die Moschee aufsuchen zum Freitagsgebet. Tatsächlich, wenn man diesen Blick von den Freitagsgebeten, den Freitagspredigten abwendet, sieht man andere Menschen, Frauen auch vor allem, und man sieht andere Formate. Man sieht auch vor allem die spirituellen Formate und Unterricht und sehr viele Gebetseinheiten, sehr viele Gebetszirkel, Treffen, Unterricht, karitative Tätigkeiten, Moscheefeste und natürlich die gesamte Breite der Spiritualität, die durch religiöse Feiern, Lobpreisungen, Hymnen und gemeinsame Aktionen gelebt wird.
Dann gucken wir doch mal genauer auf die Entwicklungen, die Sie da gesehen haben. Eine, das fand ich ganz spannend, ist die, dass die als zentral wahrgenommene Stellung des Imams gar nicht so wichtig ist, sondern dass das eher ein europäisch, vielleicht auch ein christlicher Blick auf den Islam ist, nämlich zu sagen, an einer Religion, da sind vor allem die Lehrtexte und die Experten wichtig, also die Priester, Pfarrer, Pastoren oder wie sie auch immer heißen. Und sie sagen, in der Moschee, in der Moscheegemeinde, bei den Menschen, die eine Moschee besuchen, gibt es noch ganz andere wichtige Menschen. Wer sind das und wie gewinnen die ihre Autorität?
Das ist mir schon seit längerem aufgefallen gewesen, weswegen ich auch dann diese Forschung angefangen habe, nämlich dass Imame gar nicht so die zentralen religiösen Autoritätsfiguren sind, die man oft von außen auf Imame, seien es nur negativ gesehen als Hassprediger oder sei es positiv wahrgenommen als Integrationslotsen, gesehen werden. Es sind zum Beispiel auch Koranschullehrer, Lehrerinnen dann auch vor allem, Menschen, die Gruppen leiten oder die Vorstände, an die denkt man oft gar nicht, weil es sich hier um nicht theologisch ausgebildete quasi Laien handelt, Nicht-Experten, Nicht-Expertinnen habe ich die genannt, die aber durch ihr Standing in der Gemeinde, dadurch, dass sie die Gemeinden aufgebaut haben, schon seit Jahren im Vorstand aktiv sind, sehr viel Zeit, sehr viel Geld investieren, damit die Moschee aufrechterhalten bleiben kann, dann kann dann ein Imam, der vielleicht nur für ein paar Jahre da ist oder nur für einen kurzen Zeitraum, wie beispielsweise im Ramadan, gar nicht so dieses autoritative Standing entwickeln, die von einem Imam erwartet werden könnte.
Das heißt, der Imam ist jemand, der dann für die besonderen Ereignisse manchmal einfach nur herangezogen wird, aber das Alltagsleben, also dieses Gewebe, das die Moschee trägt, das wird von anderen geleistet.
In der Regel ja. Also Imame sind immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einem Vorstand. Und selbst in DİTİB-Gemeinden, in denen die Imame aus der Türkei kommen und dort auch türkische Staatsbeamte sind, können nicht darauf sich berufen, dass sie jetzt hier Autoritätspersonen sind, weil sie ja von einer religiösen Institution kommen. Also es kann auch angefochten werden. Wir sehen aber natürlich trotzdem, dass durch die theologische Ausbildung, die ein Imam vorweisen kann und durch die Art und Weise, wie er zum Beispiel Gespräche führt, wie er Religion erklären und vermitteln kann, natürlich eine Autoritätsperson sein kann.
Die Moschee das sagen Sie auch ganz deutlich, ist natürlich erstmal von dem, wie man sie wahrnimmt, wie sie sich gibt, ein von Männern dominierter Raum. Und trotzdem spielen Frauen da eine ganz wichtige Rolle, tragen ganz viel von dem, eben von dem vielfältigen Leben, das dort stattfindet. Und, das fand ich ganz spannend, diese Frauen, denen ist vor allen Dingen erstmal wichtig, dass sie eigene Räume haben. Es geht so gar nicht darum, dass auch Frauen Imaminnen werden dürfen und vorbeten dürfen, sondern es geht darum, einen eigenen Raum zu haben.
Ja, das stimmt. Wenn wir uns aber anschauen, wie Moscheen in Deutschland entstanden sind, dann sind das in erster Linie Männerorte gewesen. Die Männer haben einen Raum geschaffen, in denen sie ihre Gebete, vor allem am Freitag, zusammen begehen konnten. Schon seit den 80er Jahren sehen wir, dass Moscheen auf zum Beispiel Saaltrenner zurückgreifen, um Frauen den Besuch der Moschee zu ermöglichen. Also gemischtes Publikum haben wir eigentlich so gut wie nie. Aber dass Frauen in den Gebetssälen auch einen Platz haben. Dann sehen wir die Entwicklung, dass es immer mehr eigene Räume gibt, eigene Räumlichkeiten gibt, die von Abstellkammern über im Keller irgendwo neben dem schön geschmückten Gebetssaal, der dann nur für Männer reserviert ist. In den Moscheeneubauten Anfang der 90er Jahre hat man zum Beispiel die Frauenräume vollkommen vergessen. Das kommt dann erst wieder ab Mitte 90er, Ende 90er, dass in den Moscheevorhaben dann auch großzügige Räume für Frauen bereitgestellt werden. Das ist ein Kampf der Frauen. Die haben dafür gekämpft, dass sie diese Räume bekommen und damit einhergehen dann auch, dass sie dort ihre eigenen religiösen Formate, aber auch sozialen Formate leben und entwickeln können. Unterricht beispielsweise ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Moschee wird genutzt als ein Ort, an dem Frauen Wissen erwerben. Das heißt, Frauen erwerben Wissen in der Moschee von Frauen für Frauen. Und das bedeutet natürlich auch für die religiöse Autorität, die von Frauen ausgebildet wird. Tatsächlich sind ja Frauen, die als religiöse Expertinnen Unterricht geben, kleinere religiöse Feiern oder auch größere religiöse Feiern unter Frauen ausrichten oder auch mal das Gebet unter Frauen selbst leiten, also nicht vor einem gemischten Publikum, sondern nur vor Frauen. Die sehen sich nicht als Imaminnen, die sehen sich aber durchaus als Predigerinnen, als Lehrerinnen und das sind auch die Titel, mit denen sie angesprochen werden. Also Frau, Lehrerin, Hodja ist so ein Begriff auf Türkisch beispielsweise. Und das bedeutet, dass Funktionen, die ein Imam hat, die ein männlicher Imam hat, dann auch von den Frauen angeeignet wird, bis auf die Frage der Gebetsleitung, vor allem durch mischten Publikum.
Bei der Deutschen Islamkonferenz in dieser Woche wurde angekündigt, es wird ein Institut für die Ausbildung von Imamen geben, für in Deutschland, für deutsche Gemeinden mit Anschubfinanzierung vom Staat. Was meinen Sie, ist das ein richtiger Schritt oder liegt da auch wieder der Fokus zu sehr auf dem Imam als dem Haupt der Gemeinde?
In den Planungen wird zwar Imam gesagt oder Imam-Ausbildung gesagt, tatsächlich geht es da aber auch um ganz andere Bereiche, die ein Imam abdecken muss. Also von Gebetsleitung über Koranrezitation und Ausrichtung religiöser Feiern und vielleicht auch ein Stück weit Gemeindeleitung geht es ja auch um die Frage des sozialen Beistands, der sogenannten Seelsorge, die dann auch gar nicht unbedingt von einem Imam selber gemacht werden müssen, sondern von anderen Akteuren und Akteurinnen, die es heute jetzt auch schon gibt. Insofern sind diese Planungen für eine Imam-Ausbildung, auch wenn sie den Begriff Imam in sich tragen und damit so ein Fokus nur auf Imam vorhanden ist, aber wir sehen vom Arbeitsfeld her und von den Funktionen, die ein Imam hat, eine sehr große Bandbreite. Und dann können das natürlich auch wiederum Frauen durchaus in Anspruch nehmen und machen.
Haben Sie aus Ihrer Forschung Ideen mitgenommen, wie man diese Vielfalt muslimischen Lebens, also die verschiedenen Akteure, die verschiedenen Dinge, die sie tun, die verschiedenen Arten zu glauben, wie man die besser in den Blick bekommen und abbilden kann, wie man also von diesem Block der Islam wegkommen kann?
Indem man sich tatsächlich diese vielfältigen Formen auch anschaut, vielleicht auch gar nicht so sehr auf Moscheen hin reduziert, obwohl Moscheen Multiplikationsorte sind, an denen eben Gemeinschaft gelebt wird. Zugleich gibt es aber auch außerhalb von Moscheen Initiativen aus dem umweltethischen Bereich beispielsweise oder aus dem Jugendbereich und natürlich auch ganz groß aus dem Frauenbereich, die ihre eigenen Verbünde und Verbände gründen, in denen sie Islam eben anders leben und sagen, Islam bedeutet nicht nur fünfmal am Tag beten, sondern auch, dass wir eine Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, dass wir Verantwortung für die Menschen übernehmen, nicht nur für Muslime und Musliminnen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich hatte den Eindruck, als ich meine Forschung gemacht habe, dass diese Bereiche viel zu wenig Beachtung erhalten, dass wir da immer sehr stark auf einzelne Punkte schauen. Wie ist das Verständnis von Demokratie oder welche Affinität zu Gewalt oder nicht hat man und Ähnliches. Und das schränkt aber die Diskussion tatsächlich sehr ein und auch das Bild. Aber gleichzeitig führt das auch auf Seiten der Muslime und Musliminnen dazu, dass sie sich etwas frustriert fühlen, dass sie immer wieder mit diesen Themen konfrontiert sind, die schon auch wichtig sind, wie wir ja auch immer wieder sehen, dass aber positive Entwicklungen so marginalisiert wird und gar nicht in den großen Debatten auch auftaucht.
Was suchen muslimische Gläubige in der Moschee und wie kann man das in seiner Vielfalt wahrnehmen? Die Islamwissenschaftlerin Aisha Almela Akca hat dazu geforscht. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn Sie mehr wissen wollen, der Forschungsbericht von Aisha Almela Akca ist gerade veröffentlicht worden unter dem Titel Moscheeleben in Deutschland, eine Ethnographie zu islamischem Wissen, Tradition und religiöser Autorität. Erschienen bei Transkript. 436 Seiten für 39 € für das gedruckte Buch oder auch als Open Access zum Umsonstlesen über die Internetseite des Verlags. Das ist durchaus eine herausfordernde Lektüre. Das Buch ist ja immerhin auch eine Doktorarbeit, aber es eröffnet einen ganz großen Reichtum an Beobachtungen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Kennen Sie Sami Yusuf, Maher Sain, Khalid Siddiq oder Mona Haidar? Nein? Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Aber vielleicht sollte sich das ändern. Denn einige dieser muslimischen Popstars verkaufen Millionen CDs, haben mehr Facebook-Likes als Robbie Williams und spielen in ausverkauften Hallen, auch in Deutschland. Und trotzdem sind sie den allermeisten Nicht-Muslimen kein Begriff. Julia Lai über ein globales Phänomen, das bis heute seltsam unsichtbar ist.
So now we got that straight, let me express my faith, cause all the people wanna know. How you got in Dean, bro? What made you leave the scene, bro? What light did you see, bro? We see you got a beard now, so we wanna hear how this new improved Muslim has just magically appeared now. Well, let me stop.
Vor allem Khalid Siddiq aus England, weil ich finde, dass er halt normale, moderne Musikkunst halt sehr gut vereinbart mit religiöser Musik.
Zane, Student aus München, zeigt auf dem Smartphone seine Playlist. Neben vielen bekannten westlichen Künstlern findet sich darin auch muslimisch geprägter Rap. Ihm sei es wichtig, sich mit den Werten der Musiker identifizieren zu können, sagt Zane.
Also ich höre eigentlich alles querbeet, aber ich merke halt schon, sobald ich eben dieses Genre so ein bisschen mir anhöre, dass einfach viel mehr Mehrwert einfach am Start ist.
Ob Rap, Reggae, R&B, Pop oder klassische arabische Musik. Muslimische Stars haben in den letzten 2 Jahrzehnten auch den europäischen Musikmarkt erobert. Neben Geheimtipps wie dem eingangs erwähnten Khalid Siddiq finden sich darunter auch internationale Popgrößen wie Sami Yusuf oder Maher Zain. Hinter diesem globalen Phänomen steckt vor allem ein Name, sagt der schwedische Islamwissenschaftler Jonas Otterbeck. Das Londoner Musiklabel Awakening Music. Dessen Gründer hatten Anfang der 2000er den richtigen Riecher. Sie erkannten, dass es bei professionell produzierter islamischer Popmusik eine Marktlücke gab.
They are making according to themselves faith-driven music.
Sie machen, so nennen sie es selbst, Musik, die vom Glauben getrieben ist. Das ist ihre persönliche Motivation. Sie sind tiefgläubig und theologisch gut ausgebildet. Einer von ihnen hat einen Doktortitel in Islamwissenschaften. Aber sie sind deshalb nicht traditionell. Sie sind einfach sehr interessiert an ihrer eigenen Tradition. Sie versuchen, neue Wege zu finden, neue Ausdrucksformen.
Der schwedische Popmusiker Maher Zain ist heute der größte Star des Labels. Auf Facebook folgen ihm etwa 25 Millionen Fans. Zum Vergleich, Robbie Williams hat auf Facebook 5 Millionen Follower. Zains Verkaufsschlager? Wohlfühlmusik mit islamischer Botschaft. Seine Songs heißen Inshallah, Medina und Ramadan, aber auch True Love oder For the Rest of My Life. Mal sind es Lobgesänge auf Allah oder den Propheten Mohammed, mal geht es um einen gottgefälligen Lebensstil, mal um die Liebe und manchmal um alles gleichzeitig.
Let me let you know.
Im Video zu For the Rest of My Life ist zu sehen, wie Zayn neben seinem eigenen noch einen zweiten Gebetsteppich ausrollt. Für die Frau, mit der er sein Leben verbringen will. Ewige Liebe, Heirat, Familie, Schwiegersohn-Appeal. Würde Zayn in seinen Songs nicht immer wieder ins Arabische wechseln, er wäre von vielen anderen westlichen Popmusikern kaum zu unterscheiden. Der Islamwissenschaftler Otterbeck glaubt, dass Musiker wie Maher Zayn eine Lücke schließen. Europäische Muslime wachsen heute zwar mit einer globalisierten Popkultur auf, lange waren sie darin aber nicht wirklich repräsentiert. Wie bedeutsam seine Musik für seine Fans ist, hört Maher Zayn immer wieder.
I think it's the alternatives. People want alternatives.
Ich denke, es geht um Alternativen. Die Menschen wollen Alternativen. Sie hören immer noch alles, aber wenn sie etwas Spirituelles wollen, das die Stimmung hebt, dann hören sie unsere Musik. Und die Fakten zeigen ja, dass diese Art von Musik vorher fehlte und sie sehr geschätzt wird.
Als Zayn Anfang des Jahres in der Berliner Verti Music Hall spielte, kamen Tausende, meist weibliche Fans. Und das, obwohl die Tickets mit mehr als 100 Euro pro Stück nicht gerade billig waren. Doch Zeitungsartikel, Radiobeiträge, Fernsehberichte zu dem Konzert? Fehlanzeige. Kein einziges Ergebnis findet sich auf Google News. Wie erklärt sich Zayn selbst, dass er zugleich so berühmt und doch völlig unbekannt ist?
Ich denke, die offensichtliche Antwort auf diese Frage ist, dass ich islamische Musik mache. Denn ich glaube, viele Leute im Mainstream, also in den Radio- und Fernsehsendern, haben ein bisschen Angst davor, sich mit etwas zu beschäftigen, das mit dem Islam zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen.
We once had a
teacher. The teacher of teachers, he changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from an mu'allim.
Zusammen mit Sami Yusuf, dem anderen Megastar des Islamopops, hat Maher Zayn einem alten islamischen Musikgenre zu einem neuen Leben im Westen verholfen, dem Nasheed. Das Wort Nasheed bedeutet auf Arabisch einfach Lied und kann sich sowohl auf säkulare wie auch religiöse Musik beziehen. In religiösen Kreisen bezeichnet das Nasheedini, das religiöse Nasheed, meist gesungene Reime, mit denen Gott oder der Prophet Mohammed gelobt werden sollen.
He was Muhammad, sallallahu alayhi wasallam.
Traditionell wurde das Nasheed oft improvisiert und meist von Männern a cappella vorgetragen. In den 70er und 80er Jahren begannen dann revolutionäre islamistische Bewegungen wie die Hamas oder die Hezbollah, solche Gesänge für politische Propagandazwecke einzusetzen. Meist ohne Saiten- und Holzblasinstrumente, die von besonders strengen Muslimen abgelehnt werden. Parallel bestand jedoch auch das unpolitische, spirituelle Nasheed weiter fort, sagt Forscher Otterbeck. Und die besten Sänger konnten nun, mit dem Aufkommen einer globalen Musikindustrie, auch international Karriere machen.
Als es dann im 20. Jahrhundert möglich wurde, sie aufzuzeichnen, nutzte man diese Chance und begann, Nasheed-Sänger zu dokumentieren. Und schließlich begann man, die richtig Guten aufzunehmen, die dann sehr berühmt wurden.
In einer ganz anderen Tradition steht Mona Haider. Auch die Tochter syrischer Einwanderer in den USA versteht ihre Musik als religiös inspiriert. Doch statt an musikalischen Vorbildern orientiert sich die Rapperin dabei eher an der sozialrevolutionären Tradition des Islam. Denn auch der Prophet Mohammed habe sich gegen Missstände in seiner Gesellschaft ausgesprochen.
Tatsächlich war es so, dass der Prophet kam, um die arabische Kultur infrage zu stellen und zu sagen, ehrlich gesagt ist viel von dem, was ihr tut, schlecht. Menschen für die spirituelle und religiöse Pilgerfahrt nach Mekka zahlen zu lassen, ist falsch. Ein Wirtschaftssystem rund um religiöse Pflichten zu schaffen, um Wohlstand anzuhäufen, ist falsch. Eure neugeborenen Töchter zu begraben, ist falsch. Frauenmord ist falsch.
In ihren bildstarken Videos inszeniert sich die kopftuchtragende junge Frau bewusst lasziv. und bringt damit weiße Nationalisten genauso gegen sich auf wie überfromme Muslime. Ein Kopftuch und starke Weiblichkeit, das geht für viele bis heute nicht zusammen. Dabei gehe es ihr aber nicht um den Blick der Männer, sagt Haider, sondern vor allem darum, sich selbst von den Schönheitsidealen einer Gesellschaft freizumachen, in der Frauen wie sie, klein, mit dunklem Teint, großen Lippen und verhülltem Haar, lange nicht als begehrenswert galten.
It's not to attract the gaze of a male audience. It's not so that I'm more sexy.
Ich mache es nicht, um die Blicke eines männlichen Publikums auf mich zu ziehen. Ich mache es nicht, damit ich sexier bin, sondern weil ich Schönheit liebe. Ganz ehrlich, was soll daran verkehrt sein? Ich mache es nicht, um mich anzupassen. Ich mache es auch nicht, um einem Standard zu entsprechen, der für mich nicht natürlich ist.
That is not natural to me.
In den USA wird Haider gar nicht unbedingt als muslimische Rapperin wahrgenommen, sondern eher als Künstlerin, deren Musik eine Form von Protest ist. Gegen Rassismus, gegen Sexismus und gegen eine Kosmetikindustrie, die insbesondere nicht-weißen Frauen unerreichbare Schönheitsideale setzt. Und vielleicht ist genau das das richtige Verständnis von Musikerinnen wie Mona Haider. Denn eins sollten wir vermeiden, sagt der schwedische Forscher Otterbeck.
Ich denke, man sollte die Tatsache, dass Muslime Popmusik machen, nicht exotisieren. Muslime machen Filme, Videospiele, Cartoons, Comicbücher, Romane. Aber auch Juden, Christen, Hindus und Buddhisten machen das. Eigentlich wäre es eher komisch, wenn es keine muslimische Popmusik gäbe.
Unbekannte Superstars, ein Ausflug in den muslimischen Pop der Gegenwart hier in Deutschlandfunk Kultur. Frieden in Israel. Wie der wirklich gelingen kann, das ist immer noch eine ungelöste Frage. Ein Frieden Israels, zumindest mit Teilen der arabischen Welt, scheint gerade näher zu rücken. Abkommen zur Aufnahme diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen sind mit einigen Ländern schon unterschrieben, mit anderen in Verhandlung. Aber ein Friede im Land selbst, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, ist nach wie vor nicht in Sicht. Daran haben auch die Verhandlungen mit den arabischen Staaten nichts geändert, außer dass die eigentlich geplante Annexion besetzter Gebiete im Westjordanland ausgesetzt wurde. Aber es gibt das Engagement der Zivilgesellschaft. Die größte Bewegung darin heißt Women Wage Peace, was so viel bedeutet wie Frauen führen Frieden und eben keinen Krieg. Rund 45.000 Mitglieder, Frauen und Männer, hat diese Basisbewegung. Brigitte Jünger hat einige der Friedensaktivistinnen in Israel getroffen.
Sie sind laut und sie sind deutlich als Gruppe zu erkennen. Die meisten Frauen tragen weiße Kleidung, der dazugehörige Schal leuchtet türkis. Auf den Schildern von Hadass und Ravid ist auf Hebräisch und Arabisch zu lesen:
Jewish and Arabs can live together.
Juden und Araber können zusammenleben. Wir brauchen eine politische Einigung.
Hadass und Ravid sind nicht das erste Mal beim großen Friedensmarsch von Women Wage Peace dabei. Der letzte fand 2018 in Jerusalem statt.
Wir sind concerned, what is going on in this country.
Wir sind besorgt darüber, was in diesem Land vor sich geht. Und wir wollen daran mitwirken, dass diese Region hier Frieden bekommt. Wir glauben, dass Frauen gute Dinge und gute Chancen für alle erreichen können. Denn wir denken, dass das Zusammenleben funktionieren kann. Wir haben viele Freunde, Muslime, Juden und Christen. Und das zeigt, dass Zusammenleben funktioniert.
During the summer of 2014,
im Sommer 2014 diente einer meiner Söhne als Kampfsoldat in der Armee. Natürlich war ich sehr besorgt. Gegen Ende des Sommers lud mich eine Freundin zur Hochzeit ihrer Tochter ein. Am Tag vor dem Ende der Operation wurde der Bräutigam getötet. Anstatt zur Hochzeit zu gehen, gingen wir zur Beerdigung.
Wadid Kaplan spricht von der Operation Protective Edge, die die israelische Armee am 8. Juli 2014 als Reaktion auf den anhaltenden Raketenbeschuss durch die Palästinenser aus Gaza begann.
Für mich war das ein Schock. Ich schwor mir, dass ich, solange ich eine Mutter in Israel bin, alles in meiner Macht Stehende tun werde, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Zufällig lebte die Gründerin von Women Wage Peace gleich auf der anderen Straßenseite. Ich traf sie auf dem Parkplatz und sie sagte, dass es da etwas gäbe, das mich wahrscheinlich interessieren würde. Der Rest ist Geschichte. Das war 3 Wochen nach dem Ende des Krieges.
Die Operation Schutzschild wurde 2014 zum Auslöser für die Frauenfriedensbewegung Women Wage Peace. Vardit Kaplan und Orly Gilad gehörten zu den Frauen der ersten Stunde, die die Bewegung Anfang November 2014 mit einer großen Aktion in die Schlagzeilen brachten.
We took a train that came from the north part of Israel, the border with Lebanon, to near Gaza Strip.
Wir nahmen einen Zug, der aus dem nördlichen Teil Israels, von der Grenze zum Libanon, bis in die Nähe des Gazastreifens fuhr. An den verschiedenen Bahnhöfen stiegen insgesamt fast 1000 Frauen zu. Alle waren weiß gekleidet. Wir fuhren zusammen nach Sapir, das ist in der Nähe von Sderot, an der Grenze zum Gazastreifen. An der dortigen Universität haben wir dann eine Zeremonie abgehalten, um die Bewegung einzuweihen.
It was really a moving situation, a moving moment.
Das war wirklich ein bewegender Moment. Ich war voller Hoffnung auf eine Veränderung. Ich spürte, ja, das ist der richtige Zeitpunkt für einen Frieden.
Innerhalb kürzester Zeit sind wir auf 1000 Mitglieder angewachsen. Und ich glaube, nach 2 Jahren waren es schon 40.000 Mitglieder. Es ist die größte Basisbewegung von Frauen in Israel geworden. Von der Zeit, als Rabin 1995 ermordet wurde, bis 2014, 20 Jahre lang, gab es das Wort Frieden einfach nicht mehr. Und plötzlich sagten die Frauen, genug ist genug, so geht es nicht weiter.
Das Hauptanliegen der Women Wage Peace Aktivistinnen ist die Forderung nach einer Rückkehr zu Verhandlungen. Ganz egal, wie eine Friedenslösung am Ende aussehen wird, erst einmal sollen die Politiker wieder an den Verhandlungstisch.
And the second principle was based on.
Unsere zweite Forderung basiert auf der UN-Resolution 1325. Ihr liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Frauen und Kinder in Konfliktgebieten immer am meisten leiden. Deshalb müssen sie an einer Lösung beteiligt werden.
Die UN-Resolution 1325 wurde am 31. Oktober 2000 verabschiedet. Sie verpflichtet die Unterzeichner, Frauen und Mädchen vor sexualisierter Gewalt in Kriegsgebieten zu schützen und an Friedensverhandlungen zu beteiligen. Diese gestalten sich nachhaltiger, so die UN, wenn Frauen daran mitwirken dürfen.
For me, I believe that women bring.
Ich glaube, dass Frauen eine andere Herangehensweise an einen Konflikt mitbringen. Sie wollen das Beste für die Kinder, dass sie bessere Zukunftschancen bekommen, eine gute wirtschaftliche Situation. Und sie kümmern sich nicht so sehr um ihr Ego und solche Sachen. Ich dachte damals, und heute bin ich noch überzeugter davon, dass es den Frauen, wenn sie zusammensitzen, gelingen wird, die Hindernisse zu überwinden und die richtige Lösung für ein besseres Leben ihrer Kinder zu finden.
Von Anfang an haben sich Frauen aller Religionen und Kulturen bei Women Wage Peace engagiert. Jüdinnen, Musliminnen und Christinnen, Siedlerinnen, Orthodoxe, Säkulare und Frauen aus der Westbank. Eine Strategie bei der Umsetzung ihrer Ziele war einige Jahre lang die Präsenz von Women Wage Peace im israelischen Parlament. Doch die Sorge um die Demokratie in Israel, ein Ministerpräsident gegen den Anklagen wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit laufen, hat die Prioritäten verschoben. Die Frauen in den weißen Hemden und türkisfarbenen Schals protestieren nun ebenfalls in der Balfour Street vor dem Amtssitz Netanjahus und auf den Brücken und Straßenkreuzungen im Land. Der Einsatz für einen gleichberechtigten Frieden im Land geht an anderer Stelle weiter. Die dezentrale, eigenverantwortliche Struktur der Bewegung macht es möglich. Die arabische Israeli Varda Sada aus Kfar Yassif in der Nähe von Akko sagt, Frieden beginne mit vielen kleinen Schritten im Inneren der Gesellschaft.
Speaking about being together, it's not like metaphor.
Wenn es um das Zusammenleben geht, da geht es ja nicht um Metaphern. Wir sprechen von praktischen Dingen. Deshalb war mein Vorschlag, jede arabische Frau muss eine Art jüdisches Gegenüber haben. Das bringt mich dazu, sie zu besuchen, ihre Familie zu treffen. Und das wirkt sich dann auch auf die Familien aus. Man lernt sich kennen und kommt sich näher. Das meine ich mit das Licht in den Augen der anderen sehen. In vielen unserer Workshops geht es darum, wie wir mit jemandem sprechen können, der anders ist als ich und wie wir ihn akzeptieren können. Man kann lernen, Vielfalt als eine sehr gute Sache für die Gesellschaft zu begreifen.
Frauen führen Frieden und keinen Krieg. Brigitte Jünger besuchte die israelische Friedensbewegung Women Wage Peace. Für heute war es das in Religionen. Das nächste Mal Religionen zum Live-Hören gibt es am Sonntag ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.